Ja, dann bin ich wirklich in die Psychiatrie gekommen und da war ich so am Boden, dass meine Eltern und die Ärzte gesagt haben, Katrin, entscheide dich, willst du leben oder willst du sterben? Und das war für mich so der erste Shift, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe auf. Ich habe drei Kinder, für die will ich leben, für die will ich da sein. Ich will meinen Kindern auch zeigen, dass man aufsteht im Leben, dass man nicht liegen bleibt. Man kann hinfallen, aber man muss aufstehen.
Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Die heutige Episode der Work-Life Stories findet in meiner Heimatstadt Lübeck statt. Schon fast an der Ostsee und ich treffe mich heute mit Katrin Gollan. Katrin hat viele Jahre, wie sie selbst sagt, ihr Traumleben gelebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und dem gemeinsamen Unternehmen, bis es dann nach 28 Jahren Beziehung zur Trennung kam und Katrin erstmal ins Bodenlose gestürzt ist. Sie ist dann aber nicht liegen geblieben, sondern hat sich ihr Leben Stück für Stück wieder aufgebaut. Sie hat eine neue Ausbildung angefangen, sie hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und sie ist in eine neue Stadt gezogen. Katrin hat dann auch angefangen, ihre Geschichte auf Instagram zu teilen und hat damit offensichtlich einen absoluten Zeitgeist getroffen. Es folgen hier nämlich mittlerweile, ich muss die Zahl x-mal korrigieren, es sind mehr als 48.000 Menschen. Richtig? Good. Vielleicht auch schon 49.000?
Jetzt sind wir über 49.000.
Siehst du? Ja. Wir wollen heute darüber sprechen, wie so ein Neustart gelingen kann und wie es gleichzeitig auch gelingt, so vielen Menschen Mut zu machen. Herzlich willkommen, liebe Katrin Gollan.
Liebe Mona, danke, dass ich dabei sein darf und schön, dass du mich besuchst und ja, dass wir heute gemeinsam einen schönen Tag verbringen können und ein bisschen was auf die Straße bringen können sozusagen.
Absolut, absolut. Ich freue mich ja immer, mir geht ja immer das Herz auf, wenn ich wieder in meiner Heimatstadt sein kann. Ich habe Lübeck ja vor mehr als 25 Jahren Richtung Süden verlassen, aber es ist natürlich immer wieder total schön, ein bisschen Ostseeluft zu schnuppern. Und ich habe wirklich überlegt, Katrin, wir sind ja fast der gleiche Jahrgang. Wir kennen uns aber aus unserer Jugend tatsächlich nicht.
Ich glaube nicht. Ich bin 72. Was bist du?
Ich bin 73.
Ah, okay.
Ja.
Ja, vielleicht aus den Diskotheken.
Ich habe auch
aus
gedacht.
Lux, aus
Lux. Ja, genau. Die alten Clubs.
So was. Aus dem Tiffany.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also,
ich war mehr so. Ich war mehr so Galaxis-Ecke. Und
ja,
am Wasser.
Auch.
Ja. Siehst du, wir haben uns da bestimmt mal gesehen, aber wir kannten uns halt nicht. Aber wenn wir lange genug graben, bin ich sicher, dass wir gemeinsame Bekannte ausfindig machen.
Das kann gut sein.
Ja, also du wurdest mir tatsächlich angezeigt auf Instagram. Das fand ich total spannend. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich für ungewöhnliche Lebensgeschichten interessiere. Und ich habe dann schon überlegt, wie erzähle ich jetzt den Hörern, wie wir uns kennen und bei wem kann ich mich bedanken? Und habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie man sich bei einem Algorithmus bedankt. Aber schlussendlich haben wir das dem Algorithmus zu verdanken, dass wir heute hier sitzen.
Ja.
Und das finde ich ganz toll. Wir wollen mal anfangen mit deiner Geschichte. Und ich möchte ganz gerne anfangen in der schönen Stadt Paris. Du bist nämlich vor einigen Wochen aus Paris zurückgekommen, wo du ein paar Monate verbracht hast. Und Paris im Frühling, da habe ich gleich ganz viele, ganz schöne Bilder im Kopf. Was hast du mitgebracht, Katrin, aus Paris?
Also ich habe 6 Monate in Paris verbracht. Ich war Weihnachten einmal zu Hause, weil ich gerne mit meinen Kindern feiern wollte. Und ich habe die Zeit einfach unwahrscheinlich genossen. Und ich habe für mich eigentlich mitgebracht, dass ich alles allein schaffen kann. Also nicht nur mein neues Leben, dass ich in Lübeck mir ein neues Zuhause geschaffen habe, dass ich eine Ausbildung gestartet habe, dass ich mit meiner Geschäftspartnerin einen Laden geführt habe, sondern dass ich das auch wirklich schaffe, als Frau alleine klarzukommen in Paris. Ich bin ja mit meinem Bus nach Paris reingefahren im letzten Jahr und habe mir dort eine Wohnung gemietet, habe dann alles ausgeladen, mein Yoga-Equipment und mein mein eigenes Bettzeug und ja, all solche Sachen, die mir lieb waren, die ich gerne um mich haben möchte. Ja, und ich habe für mich mitgebracht, ich schaffe alles.
Schön. I love Paris in the springtime, habe ich gleich so als Lied im Kopf gehabt. Aber es war erstmal ein Schritt für dich. Wie fühlt es sich an, in Paris das erste Mal alleine essen zu gehen?
Das war für mich gar kein Thema mehr. Das habe ich ja schon oftmals geübt, als ich noch hier in Lübeck gewohnt habe oder als ich frisch getrennt war. Da habe ich ja gemerkt, dass ich gar nicht alleine sein kann. Mhm. Und ich habe das wirklich, ich habe die Wochenenden hier alleine verbracht. Mhm. Ich habe viel geweint an den Sonntagen. Ich hatte einfach eine unwahrscheinlich schwere Zeit und ich wollte das einfach schaffen. Ich wollte einfach mir beweisen, hey komm, du schaffst das. Du musst nicht auf andere Menschen angewiesen sein, weder auf einen Partner, noch auf Freundinnen, noch auf Bekannte, noch auf irgendjemanden, der mich ständig durch irgendwelche leeren Wochenenden trägt oder mit dem ich ständig anrufen muss, um ein Backup zu haben, sondern ich habe zu mir gesagt, ich muss das jetzt lernen. Ich muss lernen, mit mir sein zu können, nicht nur alleine spazieren zu gehen, sondern alleine in Urlaub zu fahren, alleine essen gehen zu können. Und das habe ich einfach trainierend. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, das hier in meiner Stadt, wo ich lebe, zu machen. Da hatte ich doch echt Hemmung, weil ich immer dachte, was denken die anderen? Und das war für mich immer so ein großer Faktor. Das denke ich heute nicht mehr, aber das ist natürlich ein Lernprozess.
Klar.
Und von daher war ich da in Paris schon völlig fein damit.
Sehr schön. Ja, du hast auf dem Weg viele Schritte gemacht. Du hast ja auch über deine Instagram-Follower in Paris dann auch relativ schnell Menschen kennengelernt. Also das Alleinsein hat sich verändert, oder?
Das Alleinsein ist heute gar kein Alleinsein mehr, sondern ich habe ja gepostet erst nur aus meinem Laden. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Instagram. Ich hatte null Ahnung und ich habe dann einfach so ein bisschen aus unserem gemeinsamen Laden dann mal einen Strauß gepostet oder wann die Workshops stattfinden. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, Mensch, wie machen die jungen Leute das, dass die so viele Follower gewinnen? Wie schneidet man so ein Reel? Wie macht man Voice-Over? Wie funktioniert das? Wie ist das interessant für die Menschen? Mhm. Und dann habe ich ja einfach mal meine Geschichte erzählt. Und dann bin ich ja erst durchgestartet damit. Ich hatte ja auf Anhieb ein Reel, was viral ging. Und habe dann ja gepostet über meinen Werdegang, dass ich gerne nach Paris gehen möchte. Und da hatte ich ja noch nicht viele Follower. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich gehe nach Paris und ich bin da wirklich alleine für die Monate.
Siehst du, das war dann gar nicht so der Fall.
Nein, überhaupt nicht. Weil dann haben mich natürlich unwahrscheinlich viele Frauen angeschrieben, viele Menschen angeschrieben, die gesagt haben, wie cool, du bist da. Ich finde dich inspirierend. Wollen wir uns vielleicht mal treffen? Auch viele, die dort leben, die mit einem Franzosen verheiratet sind oder aber auch Künstlerinnen, die dort auch für einige Monate gelebt haben oder leben. Und ich habe mich dann mit so vielen inspirierenden Menschen, Frauen getroffen, dass ich nachher gar nicht mehr alleine war. Natürlich hatte ich viele Tage auch allein, klar. Aber ich konnte mir immer wieder was vornehmen, wenn ich wirklich Lust dazu hatte. Und das ist natürlich unwahrscheinlich toll. Das hat mich zu Orten, zu Menschen geführt, das habe ich nie in meinem Leben erwartet.
Ja, ich glaube, Alleinsein ist ja auch ein Gefühl. Also selbst wenn du mal etwas alleine machst, wenn du irgendwann einen Kreis an Menschen um dich herum geschart hast, auf die du zugreifen kannst, den hast du ja schon mitgebracht, weil du hast ja deine Kinder noch und deine Familie noch. Aber dann fühlt es sich, denke ich, auch gar nicht so an, weil man ja weiß, man kann auf etwas zurückgreifen. Und wie du ja sagst, du konntest dann auch auf dich selbst zurückgreifen.
Ja, und das habe ich ja gelernt. Über Jahre hinweg, dass ich das wirklich, ich habe mir das als Ziel gesetzt, weil ich das mein Leben lang nicht konnte. Wir haben in einer großen Familie gelebt. Wir waren eigentlich immer so der Mittelpunkt für alle familiären Feiern, für Freunde, für Bekannte. Ich war ja nie alleine und das musste ich ja hart lernen. Mhm. Dann mit 49, als mein Mann sich von mir trennte. Und das war eigentlich mein wichtigstes Learning, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Wie du sagst, deine Ehe bzw. deine Beziehung ist nach 28 Jahren zerbrochen. Du und dein Mann, ihr hattet ein Unternehmen, ihr habt alles zusammen mit der Familie gemanagt. Ihr hattet drei Kinder in einem relativ großen Altersabstand. Also ihr hattet ein funktionierendes System sozusagen, was irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Aber du hast gesagt, du hast dein Traumleben innerhalb von diesem Familiensystem geführt. Vielleicht nochmal einen ganzen Schritt zurück. Mit welcher Ausbildung bist du gestartet, Katrin?
Ich habe erst nach dem Abitur bin ich erstmal für ein Jahr nach Chicago gegangen, habe das wirklich geliebt, habe dort gelebt und habe dann ein Jurastudium angefangen. Ich bin dann zurückgekommen nach Hamburg und habe dann das Grundstudium beendet und bin dann mit in die Firma meines zukünftigen Mannes gegangen. Habe dann nochmal eine Lehre angefangen, eine kaufmännische Ausbildung, habe dann viel Fortbildung gemacht, weil ich in diesem Unternehmen ja immer so ein bisschen die Malefe alles war. Ich habe Gewerbeabfälle vertrieben, ich habe Häuserschlüssel fertig verkauft, ich habe die Auszubildenden eingestellt, Projekte betreut, Messen zusammen mit den Auszubildenden gestaltet und das Unternehmen mit nach außen präsentiert, also alles, was nach außen ging, auch an Werbung. Und ich habe das einfach auch geliebt, weil es einfach schön war, das Unternehmen, das mein Ex-Mann mit in die Ehe gebracht hat, haben wir also ausgebaut und das hat mich sehr erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe da die Zukunft gesehen. Wir haben eine Familie aufgebaut und er war der Kopf und er ist der Kopf dessen und sehr erfolgreich. Und ich habe uns als Team gesehen, als ein ergänzende, es war eine Partnerschaft, die sich einfach top ergänzt hat.
Also du warst Unternehmerin, Ehefrau, Mutter in diesem System, was ihr mit aufgebaut
Genau,
habt.
ich habe dann natürlich noch viele Fortbildungen gemacht im Vertrieb, habe über Jahre Vertriebsschulungen besucht. Und ja, es war ein äußerst erfülltes Leben, muss ich sagen. Ich habe Maklerschein noch dazu gemacht. Ja, und irgendwie ging es immer voran.
Ging immer weiter, ja.
Ja.
Es kamen drei Kinder dazu. Und wie ich gelesen habe, in einem relativ großen Abstand. Das heißt, du hattest komplett unterschiedliche Bedürfnisse, sowohl der Kinder, in diesen Altersabschnitten haben die ja immer so komplett unterschiedliche Bedürfnisse, und dem Unternehmen zu managen in der Zeit. Ich glaube,
Genau.
das war ein ganz schön großer Spagat. Wie
Ja.
ist dir das geglückt?
Also ich bin nie so leicht schwanger geworden. Ich bin dankbar, dass das alles, dass ich dann doch schwanger geworden bin nach einigen Jahren. Dann ist als erstes unser Sohn gekommen, der ist heute 25. Und dann die Mädchen, die sind jetzt 21 und 18. Und ja, das ist eigentlich mein größtes Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich total erfüllt. Und ich habe am Anfang, da ich ja immer mitgearbeitet habe, am Anfang hat meine Schwiegermutter dann auf unseren Sohn mit aufgepasst. Ich bin dann zum Stillen immer rüber zu meiner Schwiegermutter. Und ich bin wirklich 3 Tage nach der Entbindung saß ich wieder am Schreibtisch und ich habe echt geschwitzt und meine Hormone, alles war wirklich wie verrückt. Aber das war für mich eigentlich selbstverständlich, weil es war ja schön, so wie es war. Ich habe ja unser Leben geliebt und es war gut so. Und die Familie hat mich aufgefangen. Es war alles schön.
Selbstverständlich, weil Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig, ne?
Ja.
Auch mal 3 Tage nach der Geburt,
Ja,
was ja
meine Eltern
schon.
haben uns noch sehr unterstützt, muss ich sagen. Die haben die Kinder auch mal viel genommen an den Wochenenden, haben unsere Kinder miterzogen. Meine Eltern, meine Schwiegereltern, also wir hatten wirklich ein ganz großes Glück. Und später dann, als dann die Mädchen kamen, wir hatten dann auch Au-pair-Mädchen. Und dann noch später, dann haben wir auch eine Hilfe im Haushalt bekommen, weil ich dann wirklich nur zur Mittagszeit dann wieder nach Hause gefahren bin und abends dann natürlich auch wieder da war. Und es ging super.
Es
Also
ging
ich war ja
super, ne?
nicht weit weg. Wenn Mut an Mann war, konnte ich auch immer schnell nach Hause.
Das ist ein kleiner Vorteil,
Das
ne?
ist ein
Ja.
Riesenvorteil. Ich
Ja.
bin da wirklich privilegiert gewesen in dieser Situation mit dem Unternehmen, mit den Kindern, mit den Hilfen, die ich hatte. Ja.
Und du hast doch heute noch ein gutes Verhältnis zu allen Kindern. Also das ist dir
Ja.
offensichtlich gelungen.
Ja, natürlich. Also das ist auch das Allerwichtigste, denke ich.
Finde ich auch. Aber es ist gar nicht selbstverständlich. Also ich habe ja auch Teenager-Kinder und die so da durchzunavigieren, das ist gar nicht so selbstverständlich in allem, dass das so gut bleibt. Und da muss man schon dran arbeiten, finde ich. Also es freut
Ja,
mich, dass es dir gelungen ist.
also das ist, wir lieben uns sehr und auch die Beziehung meines Ex-Mannes mit den Kindern, das ist top. Und ich wollte auch immer, dass die Kinder auch wirklich beide Seiten lieben. Und das ist das Allerwichtigste im Leben, dass sie Mama haben und Papa haben und dass sie zu beiden ein Top-Verhältnis haben. Und das haben unsere Kinder. Und ich glaube, das ist uns gelungen, weil einfach viel Liebe da ist.
Ja.
Und Ja, natürlich sind wir alle durch eine schwere Zeit gegangen. Mein Mann hat sich von mir getrennt, also bin ich natürlich die Person, die gelitten hat oder mehr gelitten hat. Das ist ganz klar. Einer leidet dann natürlich immer mehr als der andere. Ne?
Ja, ja.
Das ist ganz klar.
Da möchte ich nochmal einhaken. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du gemerkt hast, ich muss jetzt hier der Realität ins Auge sehen, wo du gemerkt hast, das geht hier jetzt so in dieser Familie, in diesem System nicht weiter? Kannst du dich noch erinnern an den Bruch, der stattgefunden hat?
Ja, klar. Also ich hab's, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Ehe war eigentlich fast bis zum letzten Tag sehr liebevoll. Es waren ja 28 Jahre. Und ich habe es die letzten Monate natürlich gespürt, dass da eine Veränderung stattfand, dass da doch eine Distanz ein bisschen mehr war, dass da eine gewisse, dass es ein bisschen abkühlte, kälter wurde. Ich habe aber gedacht, nein, das wird nicht passieren. Nicht nach drei Kindern, nach so vielen Jahren. Und ich habe das auch vielleicht ein Stück nicht wahrhaben wollen. Und ich weiß noch, dann stand da Ostermontag vor 6 Jahren in der Küche. Er kam wieder. Ich saß auf der Couch, habe Zeitung gelesen und er kam rein und ich sagte dann zu ihm, es ist vorbei, oder?
Boah.
Ja. Und dann guckte er mich an, fing an zu weinen und nickte und sagte, ja, es ist vorbei. Und das war's.
Oh, das ist aber wirklich auch hart.
Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich es ausgesprochen habe. Wahrscheinlich, weil ich schon die ganzen Monate gespürt habe, dass da was nicht stimmte. Vielleicht wollte ich dann auch Klarheit, vielleicht wollte ich dann auch, ich kann es nicht sagen.
Nee, aber irgendwann kommt das ja mal.
Es war ein Impuls und ja.
Irgendwann kommt das raus, ja. Und dann gibt es natürlich unfassbar viele Details, die auf einmal anstehen. Also es ist ja zu einem Zeitpunkt sehr viel zerbrochen auf einmal. Wie hast du entschieden, was jetzt zuerst kommt? Also auf was muss ich mich jetzt zuerst stürzen?
Also im ersten Moment funktioniert man nur. Es ist ein Funktionieren. Es ist einem bewusst, dass es so ist, aber man kann es noch nicht so wirklich wahrhaben.
Nicht so richtig greifen, ne?
Man ist in Panik. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich hatte Panikattacken. Ich habe dann meine Eltern angerufen, bin dann gleich zu meinen Eltern gefahren und ich weiß noch, wie ich über die Autobahn gefahren bin. Und ich dachte, ich sterbe. Ich halte es gar nicht aus. Das kann nicht sein. Und meine Eltern haben mich dann ein bisschen beruhigt und ich habe dann einfach meinen Stiefel weitergefahren. Und bin dann auch wirklich weiter in die Firma gegangen und dachte, das ziehe ich jetzt weiter durch. Und wusste ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, was jetzt kommt, wie es weitergeht, was das alles für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Ich hatte überhaupt keinen Plan, weil man hat keinen Plan. Was soll kommen? Also man weiß ja gar nicht, in welche Richtung geht's jetzt. Was passiert mit mir? Was passiert mit meinem Zuhause? Was passiert mit meinem Job? Was passiert mit den Kindern? Was passiert? Keine Ahnung. Man weiß es nicht.
Es hat dann auch einen richtigen Tiefpunkt gegeben, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt professionelle Hilfe.
Ja, ich konnte nicht mehr essen. Ich bin immer schon sehr schlank gewesen, sehr schlank. Ich muss immer zusehen, dass ich esse, dass ich nicht zu dünn werde. Und ich konnte dann aber gar nicht mehr essen, weil ich so traurig war. Und ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich konnte kaum laufen. Mein Sohn hat mich dann im Bett gefüttert, bevor meine Eltern mich dann in die Psychiatrie gefahren haben, weil nach einigen Wochen ging es einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren in den Verkaufsgesprächen, dann in der Firma. Ich konnte keine Häuser mehr verkaufen. Ich habe es versucht über Wochen, aber das ging ja nicht mehr. Wenn man auch nichts isst und man immer mehr abmagert und in Panik ist, wie will man sich dann konzentrieren auf ein Verkaufsgespräch? Funktioniert nicht.
Merken die Kunden ja auch irgendwann. Ja.
Funktioniert nicht. Ja. Und ja, dann bin ich wirklich in die Psychiatrie gekommen und da war ich so am Boden, dass meine Eltern und die Ärzte gesagt haben, Katrin, entscheide dich, willst du leben oder willst du sterben? Und das war für mich so der erste Shift, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe auf. Ich habe 3 Kinder.
Das mit dem Sterben ist keine gute Idee.
Nein, für die will ich leben, für die will ich da sein. Ich will meinen Kindern auch zeigen, dass man aufsteht im Leben, dass man nicht liegen bleibt. Man kann hinfallen, aber man muss aufstehen.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt alles leicht gesagt. Das ist natürlich ein Prozess, das Ganze. Und ich wurde erstmal medikamentös eingestellt, starke Beruhigungsmittel bekommen, weil ich Panikattacken hatte und wie gesagt keine Luft mehr bekommen habe. Es hat mir einfach alles die Luft zum Atmen genommen. Und dann habe ich mich in der Psychiatrie noch entschieden, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Floristin, ich fange von vorne an. Und das war der erste Shift.
Das war der erste Schritt, ja, raus. Gab es in der ersten Zeit so für die ersten Schritte etwas, was du verlernen musstest, damit du etwas Neues lernen kannst?
Ja, klar, ich musste mich ja erstmal entlieben von meinem Mann. Und das ist ja wie Entzug. Das war natürlich für mich das Allerschwerste, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man einen Menschen liebt bis zum letzten Tag, dann ist es schwer, wenn einem dann gesagt wird, das geht nicht mehr. Und das hat mich Jahre gekostet. Also das kann ich eigentlich erst jetzt, seit 1-2 Jahren, dass ich sage, ich bin jetzt fein damit. Und man muss irgendwann in die Akzeptanz kommen. Und das das war eigentlich der schwerste Prozess.
Das Entlieben.
Das entschließt
der Prozess. Ja. Und da war der erste Schritt raus, die Ausbildung zur Floristin. Warum ausgerechnet der Beruf? Warum Floristin?
Das hat mich schon immer berührt. Ich habe schon immer im Garten die Rosen beschnitten. Ich habe schon als Kind Blumenladen gespielt, habe dann im Garten von meinen Eltern dann die Blumen gepflückt, habe das in unterschiedliche Vasen gestellt, habe dann Zeitungspapier genommen und habe dann Blumenladen gespielt. Und ich dachte ehrlich gesagt immer als junge Frau, als nach dem Abitur dachte ich, nein, du kannst ja nicht Floristin lernen, du musst ja irgendwie was studieren, das muss ja irgendwie, ja, was Kaufmännisches. Und ich habe mich das nicht gewagt, so wirklich Floristin zu lernen. Ja. Das war mein größter Fehler, muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Weil heute würde ich immer sagen, folge deinem Herzen, deiner Berufung. Das, was wo du meinst, da hängt dein Herz dran.
Da zieht's dich hin.
Da zieht's dich hin und ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe dann ja mit einer Geschäftspartnerin hier in Lübeck, einer Floristmeisterin, die habe ich dann ja angesprochen und habe sie gefragt, ob sie mich ausbilden würde. Und die hat für mich wirklich den Weg bereitet. Und da bin ich auch heute noch dankbar für diese Top-Ausbildung, für diese Ausbildung auch. Sie hat mich dann in die Schweiz weiterempfohlen für den schulischen Teil. Da habe ich das Ganze ja beschleunigt in einem Jahr, was andere Berufsschüler in 3 Jahren lernen, und habe dann vor der Kammer in Innsbruck, weil die Schweiz ja nicht zur EU gehört, habe dann meine Prüfung in Innsbruck abgelegt und war natürlich dann noch stolz mit 49, dass man das dann noch schafft und kann und sich konzentrieren kann. Und ja, es ist natürlich auch eine Prüfungssituation dann wieder gewesen. Aber ich wollte mir das beweisen, den Kindern das beweisen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel bedeutet. Und dann habe ich dann mit meiner Geschäftspartnerin dann einen Laden in Lübeck noch aufgemacht. Und den haben wir für 2 Jahre auch bewusst nur angemietet. Genau. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich dann eine Struktur hatte und aufgefangen war.
Ja, und das mit der schulischen Zeit in der Schweiz hast du auch organisatorisch geregelt bekommen, weil deine Kinder waren ja zumindest noch schulpflichtig.
Ja. Meine Kleinste war 12, 13. Mein Mann oder Ex-Mann hat sich dann natürlich in der Zeit auch um die Kinder gekümmert. Und meine Eltern natürlich ganz stark. Und das waren immer Blöcke von einer Woche. Ich mususste immer eine Woche in die Schweiz fliegen, 7-mal, 8-mal. Und das hat hervorragend geklappt. War natürlich anstrengend, weil ich hatte auch noch den praktischen Teil bei meiner in der Werkstatt. Da hatten wir auch noch nicht den Laden eröffnet, sondern in ihrer Werkstatt, die sie auch heute noch führt. Dort habe ich dann den praktischen Teil gemacht und habe dann morgens und abends gelernt, den schulischen Teil. Also es war schon anspruchsvoll. Aber dadurch hatte ich natürlich wieder ein Ziel. Und ich war, ich konnte mich wie an einem Seil langhangeln.
Und das war ja auch wieder, als ihr den Laden schon aufgemacht hattet, also die Ausbildung war ja dann ein Abschluss und 2 Jahre war ja jetzt auch so ein Zeitraum, der so ein bisschen eingefasst und begrenzt war, ne? Wo du dich ja jetzt auch noch nicht so festlegen musstest auf, das mache ich jetzt die nächsten Jahre. Was macht dir denn mit den an der Tätigkeit der Floristin am meisten Spaß? Ist es das Brautbouquet binden oder?
Ich liebe das Produkt. Ich liebe Blumen, Pflanzen, den Geruch und ich wollte einfach auch wissen, wie geht man wirklich mit diesen Schnittblumen oder mit den Pflanzen, wie geht man damit um? Wie mache ich das so, dass ich wirklich das Wissen habe, dieses Produkt auch zu verkaufen, so dass ich das auch ruhigen Gewissens verkaufen kann, dass ich toll binden kann, dass ich toll stecken kann. Man muss ja zu dieser Floristenausbildung schon eine Menge lernen, was alleine gar nicht so weit.
Ja.
Ich sag mal 700, 800 lateinische, botanische Namen der Blüten. Es gehört ganz viel dazu, was eine Floristin können muss. Nicht nur das handwerkliche Geschick, sondern auch wirklich viel Theorie, die dahinter steckt. Ja, und das erfüllt mich. Die Menschen kommen in den Laden, die Kunden, die gehen nachher mit einem Produkt raus, wo sie sagen, oh, es ist so schön.
Mit einem Lächeln.
Mit einem Lächeln.
Ja,
und sie freuen sich. Und das ist natürlich, ja, schön. Das ist natürlich was anderes, als wenn man Gewerbeabfälle verbringt. Das ist so ein positiv besetztes Produkt, was einfach mein Herz erfüllt.
Ja, das glaube ich. Das ist etwas sehr Dankbares. Ja, ich habe auch immer gerne einen frischen Strauß Blumen zu jeder Jahreszeit gerne bei mir stehen.
Und ich finde, es erdet auch so. Es ist so ein ehrlicher Beruf. Es ist ein handwerklicher Beruf. Man merkt, man sieht natürlich auch am Tag, was man getan hat.
Mhm.
Natürlich
und
es ist
anstrengend,
es ist unwahrscheinlich viel Arbeit.
Ja.
Also
wirklich
jeden Morgen früh aufstehen. Meine Geschäftspartnerin ist glücklicherweise zum Markt gefahren. Zum Großmarkt nach Hamburg, hat dann da eingekauft, weil sie als Meisterin natürlich auch wirklich den Plan hatte. Ich als Newcomer natürlich nicht so sehr wie sie. Kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Und da war ich natürlich dankbar, dass sie das Know-how hatte. Und ich habe dann den Laden betreut und das war toll. Also man lernt viel, ne?
War eine gute Zeit.
Es war eine super Zeit.
Ja, schön.
Und, ja.
Schön. Und du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, du bist dann über die Blumen zu Instagram gekommen. Du hast dann irgendwann einfach mal angefangen, ein paar Sträuße zu binden und darüber so ein bisschen zu berichten, auch worauf man achten muss in der Pflege der Blumen, im Anschnitt, wie man sie länger halten kann. Und hast dich dann einfach da so ein bisschen mit dem Thema Instagram beschäftigt. Und dann kam irgendwann die Idee dazu, dass du einfach deine persönliche Geschichte damit einbettest und einpflichst und hast da tatsächlich dann einen Nerv getroffen. Und zwar nicht nur mit, hey, das ist jetzt mal ein virales Video, wie toll, sondern es hat so sehr einen Nerv getroffen, dass du wirklich Menschen inspirierst und Menschen mitnimmst. Wann hast du das gemerkt, dass das jetzt nicht nur was Kurzfristiges ist, sondern dass du da offensichtlich wirklich etwas auslösen kannst?
Also die ersten Reels gingen ja gleich viral mit 1,5 Millionen und mit 1 Million. Und anfangs haben, ich sag mal, enge Freunde, meine Familie oder Menschen, die ich so getroffen habe, die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und die haben zu mir gesagt, ob ich mich nicht schämen würde, das wäre ja peinlich. Und meine Kinder haben auch gesagt, oh Mama, wie kannst du die Geschichte da erzählen? Und ich habe mich dann auch wirklich gefragt, oh Gott, Katrin, was hast du jetzt gemacht?
1,5 Millionen Menschen.
Das ist wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und es war mir selber dann auch unangenehm, weil ja irgendwie so als ehemalige Geschäftsfrau und dann erzählt man über seine Gefühle und sagt, wie schlecht es einem geht, weil ich habe das ja wirklich öffentlich gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich war am Boden und ich war in der Psychiatrie. Ich habe mir alles öffentlich gemacht. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Weil meinen Kindern das auch äußerst unangenehm war. Und dann habe ich aber so eine Resonanz bekommen. So viele Frauen, die geschrieben haben, endlich mal jemand, der das wirklich mal sagt. Endlich mal jemand, der zeigt, wie schwer der Weg ist. Und endlich mal jemand, der genauso fühlt wie ich auch. Und das hat mich dann zum Umdenken bewegt, dass ich gedacht habe, okay, ist dann vielleicht doch gar nicht so schlecht.
So groß war der Fehler vielleicht
gar nicht. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und dann kam dann nachher der SWR auf mich zu, die mich dann angefragt haben für dieses Nachtcafé, für diesen Fernsehauftritt. Das war, glaube ich, letztes Jahr Mai, Juni. Dann kam Tamaris, die wollten mit mir so ein Women Empowering Video, haben die mit mir gedreht. Ja, und dann ging es natürlich ab, ne? Ich habe dann viele Follower gewonnen und habe jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe aufgebaut von Frauen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf Mallorca bis jetzt, die sich verknüpfen können in den unterschiedlichen Regionen, die sich austauschen können, die sich treffen, die zusammen zoomen und ich gebe diese Gruppen auch Impulse über zum Beispiel Wechseljahre. Was bedeuten die Wechseljahre? Habe ich mit einer Ärztin einen Zoom vor über Ernährung. Das möchte ich noch mit reinbringen in so einen Zoom-Call. Und die verknüpfen sich und die sind dankbar, dass sie sich gefunden haben.
Ja.
Und das freut mich so, dass ich Menschen zusammenbringen kann, dass sie nicht mehr so alleine sind.
Ja.
Ich biete jetzt auch Mentorings an für Frauen. Es haben mich so viele Frauen angeschrieben, die gesagt haben, Katrin, ich finde deine Tools. Ich möchte auch wieder fröhlich sein. Und wie hast du das geschafft?
Ja.
Und seitdem biete ich jetzt auch Mentoring an. Ich nenne es bewusst nicht Coaching. Ich finde das einen schrecklichen Begriff, weil jeder nennt sich irgendwie Coach. Und bin ich nicht. Ich bin kein Coach. Ich kann nur mein Wissen weitergeben, meine Learnings und kann dann sagen, wie ich vielleicht diese Frauen dann auch voranbringen würde, dass ich sagen würde, denk mal so rum.
Ja. Du hast also wirklich geschafft, die Menschen zu berühren mit einem Thema, wo andere sagen, das ist mir viel zu sehr mit Scham behaftet, da möchte ich gar nicht rausgehen. Hattest du das Gefühl, das liegt so etwas Größeres unter der Oberfläche? Ich habe das jetzt schon gerade in der jüngeren Vergangenheit häufiger gehört, dass das Thema Einsamkeit fast so etwas wie eine Epidemie ist. Also viele Menschen sind einsam.
Ich war ja selber einsam.
Ja, und trauen sich nicht darüber zu reden.
Ich habe es ja gesagt, hey, ich bin einsam.
Mhm.
Ich habe dann ja auch einen Post gemacht am Sonntag, wo ich gesagt habe, mein Herz ist so schwer, es geht mir so schlecht, ich bin allein.
Mhm.
Und das hat die Frauen dann auch bewegt, dann auf mich zuzukommen und zu sagen, hey, ich bin auch allein.
Mhm.
Und dass ich dann über meinen Weg, über diesen Prozess gesagt habe, ich lerne das jetzt aber gerade. Ich gehe mit mir alleine essen. Ich gehe mit mir alleine wandern. Ich gehe alleine den Jakobsweg. Ich gehe alleine nach Paris. Ich mache jetzt alles alleine. Heute ist es für mich easy.
Mhm.
Nur das war ja ein Prozess. Und in diesem Prozess habe ich meine Follower oder die Frauen, die mich jetzt auf Instagram sehen, die habe ich damit, glaube ich, angesprochen. Und die haben gesehen, ich bin nicht allein. Es gibt auch andere Frauen, die allein.
Und es gibt mal jemanden, der sich traut, darüber zu sprechen.
Ja, und ja. Das muss nicht mit Scham behaftet sein. Weil, wenn man in so eine neue Rolle kommt als geschiedene, getrennte Frau, hey, wie soll es denn dann sein?
Ja.
Du hast nicht alles Friede, Freude.
Nee, und du hast es dir auch nicht ausgesucht, ne?
Ja, ausgesucht.
Du bist in diese Situation geschoben worden, wie das Leben halt manchmal einen in Situationen schiebt, die einem nicht recht sind. Ne?
Ja.
Ja. Wie haben denn über den Weg die Freunde reagiert, die am Anfang so ein bisschen die Nase gerümpft haben und gesagt haben, wie kannst du über so etwas Privates sprechen? Gerade weil wir Norddeutschen ja auch gar nicht so dafür bekannt sind, unser Herz auf der Zunge zu tragen.
Die haben sich zurückgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Eltern haben auch gesagt, okay, was du bewegst, es ist toll.
Ja.
Wir sind stolz auf dich und das war alles richtig so und wir haben es einfach nicht überblickt am Anfang.
Mhm.
Ich wusste ja auch nicht, wo es hinführt.
Nee.
Ich habe es einfach nur gemacht.
Ja.
Und ja, heute hat sich das Blatt natürlich gewendet, aber das war für mich auch nicht leicht. Das war mir auch alles furchtbar unangenehm.
Ging ja auch alles schnell.
Es ging alles so schnell, das hat mich ja selber alles überrannt und
Ja,
jetzt bin ich natürlich froh, dass ich durchgehalten habe.
Schon, ne? Was sagen die Kinder? Die Kinder sind ja immer die größten Kritiker,
ja,
oder?
Ja, die sind jetzt auch stolz auf ihre Mama und sagen jetzt auch so, nee, es ist alles gut. Es geht in die richtige Richtung und ich halte meine Kinder da ja auch raus. Die müssen selber ihren Weg gehen und die haben da in der Öffentlichkeit auch nichts zu suchen. Das müssen die selber für sich entscheiden.
Absolut, genau. Die machen ihre eigenen Sachen und ihre eigenen Kanäle,
genau.
Ne? Du gibst deinen Followern unter anderem täglich Impulse mit, wie so ein Neustart gelingen kann. Und ich fand das sehr, sehr nett, weil teilweise nennst du das Mäuseschrittchen.
Ja,
die man macht.
Kleine Mäusesteps.
Ja,
das sind meine Mäusesteps, weil ich ja weiß, wie das ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für mich war das leichter, sich immer Tag für Tag vorzunehmen und nicht Woche für Woche oder Monat für Monat, weil es steht so ein Riesenberg vor einem.
Ich glaube, das ist es, ne?
Ja.
Was man so leicht umsetzen kann und leicht überblicken kann.
Ja, nur für heute.
Ja.
Heute Morgen bis heute Abend.
Mhm.
Und dann am nächsten Tag wieder. Dann habe ich wirklich versucht aufzuwachen und meine Tools anzuwenden, indem ich die Mundwinkel nach oben ziehe, indem ich mir sage, hey Katrin, heute wird ein richtig toller Tag für einen tollen Tag.
Ja.
Und ziehe die Mundwinkel dabei nach oben, obwohl mir manchmal vielleicht gar nicht danach ist.
Mhm.
Ich mache es einfach, weil ich mir das antrainiert habe und dann geht's mir besser. Und dann stehe ich auf und lächle mich noch 10 Mal irgendwo anders im Spiegel an und ziehe die Mundwinkel nach oben und sag mir dann am nächsten Morgen, so Katrin, heute probierst du das wieder. Und irgendwann klappt das.
Irgendwann geht das.
Oder das Gummiband. Das war ja auch eins meiner besten Tools, dass ich mir ein Gummiband umgehängt habe, im Laden auch schon. Ich habe es zu schnell lassen, weil ich ewig, das war ja mein mein zweiter Step, dass ich dieses Gummiband habe zuschnellen lassen, wenn schlechte Gedanken kamen, um diese neuronalen Verknüpfungen im Hirn neu zu verbinden, um mir neue Impulse zu setzen, neue Wege zu gehen im Hirn. Und nur dann kann Veränderung auch kommen.
Ja, das ist, glaube ich, also dieser kleine, schnelle Schmerz, den so ein zurückschnalzendes Gummiband auslöst.
Ja.
Wenn das so ein Gedankenkarussell zum Stoppen bringt, dann ist das bestimmt eine ganz gute Idee.
Und dann wirklich sich aktiv auch zu sagen, halt, schau, ich lege diesen Gedanken nicht weiter. Und dann aktiv einen positiven Gedanken denken und in die Fülle gehen und nicht in den Verlust. Mhm. Und all das, das habe ich mir hart antrainieren müssen. Und das habe ich auch in meinem E-Book dann alles runtergeschrieben, all meine Tools, was ja auch unwahrscheinlich vielen Frauen hilft, die sich echt bei mir bedanken und sagen, oh, danke, ich finde jetzt ein neues Mindset, es geht mir jetzt besser und jetzt kann ich endlich wieder atmen und ich habe einen Weg für mich gefunden. Und da freue ich mich natürlich.
Dein E-Book sind 10 Punkte gegen das Alleinsein oder wie man den Neustart gut aufsetzen kann.
Das sind natürlich mehr als 10 Punkte. Es ist eine ganze Reihe, die ich runtergeschrieben habe, wie ich das gemacht habe. Von A bis Z, um in dieses positive Mindset zu kommen. Ne?
Ja, das können wir gerne in den Shownotes des Podcasts dann verlinken. Das kann man über dein Insta-Account erwerben. Ne? Genau, kann ich gerne, kann ich sehr gerne verlinken. Jetzt sieht ja auf Instagram so ein Neuanfang immer so nach Aufblühen aus. Das gibt da aber sicherlich auch einen ganz unglamourösen und harten Teil, den man nicht sieht.
Klar. Das ist ja der allergrößte Teil.
Was war denn der härteste Teil des Weges, den man nicht so auf Instagram sieht?
Ja, der härteste Teil. Ich habe ja genauso schlaflose Nächte gehabt. Ich habe genauso Kummer gehabt. Mein Herz war genauso schwer. Ich sah schlimm aus. Ich habe ja 10 Kilo Gewicht verloren. Aber das habe ich ja auch alles auf Insta geteilt. Ich habe mich ja gezeigt, wie ich aussah. So ausgemergelt, leer in den Augen. Die Sonntage allein, die ich dann ja auch gepostet habe und gesagt habe, hey, ich gehe trotzdem weiter. Ich gehe jetzt trotzdem allein.
Heute ist kein guter Tag,
aber ich will, dass ein guter Tag will.
Ich schließe es ab mit einem guten Tag oder als guten Tag.
Klar, das war natürlich anstrengend, die Ausbildung, die Kinder. Ich musste mir ein neues Zuhause schaffen. Es war ja nicht mein Zuhause, wo wir gewohnt haben. Ich musste die Ausbildung mir hart erarbeiten, lernen. Das ist ja nicht nur alles glamorous, ganz im Gegenteil. Das ist Vasen auswaschen, das ist Böden wischen. Das ist wieder Schülerin sein. Das ist den Laden anmieten mit meiner Geschäftspartnerin. Das ist ganz viel harte Arbeit gewesen.
Und du hast dich ja auch weiterentwickelt von du bist die Frau von zu
ich bin
jetzt meine eigene, ich bin Katrin. Genau.
Ich bin meine eigene Marke, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das hat sich ja im letzten Jahr jetzt so rauskristallisiert, dass ich selber was auf die Beine gestellt habe.
So.
Vor dem war ich schon die Frau von. Wir haben zwar zusammen gearbeitet, aber es war ja nicht mein Unternehmen.
Genau.
Wir haben es ausgebaut, aber mein Mann oder Ex-Mann ist natürlich der Kopf gewesen, das ist ganz klar.
Ja.
Und
ist ja schon auch interessant, ne?
Er hat es
trotzdem die Frau von.
Er macht es auch brillant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab und das wusste ich auch immer sehr zu schätzen. Und jetzt habe ich eben mein eigenes Business aufgebaut. Also nicht nur, dass ich Floristin gelernt habe, sondern dass ich jetzt anderen Frauen Mut gebe. Und das wusste ich ja nicht, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Das hat sich ja so ergeben. Und das freut mich natürlich.
Das ist wirklich schön. Ja. Und weißt du, was mich für dich freut? Ich sehe, dass du sehr viele positive und nette Kommentare und Rückmeldungen bekommst.
Total. Und das ist das Schöne, weil die Frauen schreiben mich an und die sagen, Katrin, danke, deinetwegen habe ich ein Studium angefangen. Oder deinetwegen stehe ich jetzt wieder morgens auf, weil der Tag wird doch schön dadurch, dass ich deine Tools anwende. Ich bin auf dem Weg nach oben. Oder danke, dass du mich immer wieder darauf hinweist, in die Fülle zu gehen. Ich habe das jetzt kapiert. Oder, ja, weiß ich nicht, irgendwie, dass sie sagen, oder wenn es auch nur ein Klamottenimpuls ist von mir.
Die bekommst du auch, ja.
Ich hab ja meine Klamotten alle Ewigkeiten, 20, 30 Jahren zum Teil, dass ich noch so ein altes Mickey Mouse T-Shirt anhabe oder Donaldson mal getragen habe, wo die sagten, hey, das habe ich auch noch geschrank. So, das hole ich jetzt auch wieder raus. Und
lustig, was die Menschen dann wieder mit was Positivem und einem guten Schritt verknüpfen. Ne?
Und das ist so, ja, auch in, dass man auch in alle Richtungen Impulse geben kann. Und da freue ich mich so drüber. Wir sind so eine positive, schöne Community. Und das finde ich so gut.
Das ist schön, dass es das in dieser Welt, in dieser Netzwelt auch gibt.
Ja.
Jetzt möchte ich aber trotzdem fragen, ich habe die gar nicht gesehen, aber kriegst du auch Hasskommentare?
Ganz
also bei den vielen Menschen? Also
ganz, ganz wenig.
Das ist ja oft so heftig, was da geteilt wird. Jetzt nicht von dir, aber manchmal lese ich das und denke, wie können Menschen so etwas schreiben? Aber die Erfahrungen machst
du. Ganz wenig. Also ich habe vielleicht
nicht.
Ich sag mal, 95% sind absolut positiv.
Toll.
Die Negativen, die kommen, da schreibe ich dann auch nicht zu. Warum nicht? Ich vergebe mir ja nichts dabei.
Ja.
Und damit muss ich leben. Wenn das deren Meinung ist, hey, dann ist das so.
Tja. Das Instagram hat ja auch einen Ausknopf, ne?
Ja.
Aber das ist schön.
Mit den paar.
Das finde ich leben. Ja, aber das ist wirklich auch ein gutes Zeichen, dass sowas auch möglich ist, ne? Dass es nicht runtergeredet oder runtergerissen wird, sondern dass sich die Community, und das ist ja auch, finde ich, so ein Effekt, wenn so eine positive Grundstimmung da ist, dass sich das dann potenzieren kann und das Negative und Schlechte, das hat gar keine Chance, sich durchzusetzen.
Nee, hat es zum Glück nicht. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, worin ich Angriffsfläche bieten würde. Weil ich gebe jeden Tag Impulse. Ich versuche, den Frauen zu helfen. Und ich denke, es ist einfach positiv besetzt.
Kann sich gar keiner abarbeiten an dir.
Nicht so wirklich. Aber wer es möchte, der kann das auch tun.
Ach, irgendjemand würde bestimmt was finden, ne?
Ja.
Jetzt hattest du es ja vorhin schon angerissen. Das finde ich auch total schön. Deine Geschichte oder das, wo du die Frauen mitnimmst, findet gar nicht mehr nur im virtuellen Raum statt, sondern du nimmst sie auch mit ins richtige Leben. Also du hast, ich weiß gar nicht, ob du es in Paris angefangen hast oder ob das schon vorher war. Ich weiß, es gab einmal ein Treffen in Hamburg. Also ein Treffen in der richtigen Welt in Hamburg.
Ja,
es gab jetzt Follower-Treffen. Es gab jetzt schon ganz viele,
wie es angefangen hat. Es gab Treffen in Hamburg und es gibt jetzt übermorgen ein Treffen auf dem Jakobsweg in der Lüneburger Heide. Ich gehe den Jakobsweg für einige Tage und habe dann ja die Frauen eingeladen, mich zu begleiten für einen Tag. Und ich bin gespannt, wie viele kommen. Ich freue mich über jeden, der kommt, über tolle Gespräche. Und das ist einfach total, das freut mich einfach, dass ich die dann auch mal umarmen kann und mal sagen kann, Mensch, okay, du bist das. Ich weiß, du hast mir schon mal geschrieben oder wir haben schon mal gechattet. Das ist einfach schön, wenn man sich dann auch in Real Life trifft. Und diese Frauen, die sich in meiner WhatsApp-Community treffen, in Lübeck habe ich die neulich überrascht, bin dazugekommen. Und das ist so nett. Es ist so schön und das beflügelt mich auch.
Ja. Wie viele Leute haben sich da jetzt so gefunden? Wie viele Leute kommen? Ja, oder in diesen realen Treffen? Wie viele Leute kommen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist jetzt, es kommt ja darauf an, welche Region das gerade ist. Also jetzt in Lübeck waren wir, glaube ich, 15 Frauen. In Paris waren wir das erste Mal, glaube ich, 30. Und dann hatte ich ja auch noch mal kleinere Gruppen eingeladen, dann bewusst kleinere.
Dass man sich austauschen und unterhalten kann. Ne?
Da waren wir dann, glaube ich, 7. Und da hatten wir einen wunderschönen Nachmittag. Sind dann durch Paris gestreift, haben uns über unsere Lebenswege ausgetauscht, sind essen gegangen. Und das war einfach ein toller Nachmittag.
Ja, schön.
Toller Abend auch.
Ja, toll. Ja, schön, dass es aus der virtuellen Welt dann auch schön in die Realität gehen kann. Ne?
Wie viele jetzt auf den Jakobsweg mitkommen, das weiß ich nicht. Da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen.
Da kann man sich einfach so für registrieren.
Ja, man kann einfach Bescheid sagen. Ich habe den Ort mitgeteilt und dann kommt einfach, wer Lust hat.
Erzähl noch mal ganz kurz. Also ich wusste selbst tatsächlich auch nicht, dass wir einen Teil des Jakobswegs hier im Norden haben.
Mhm.
Geht der irgendwie los? Also der geht los in Lüneburg, richtig?
Nee, der geht gar nicht los in Lüneburg. Der geht im Norden los und der führt dann bis Santiago de Compostela.
Mhm, den Teil kennt man ja irgendwie, aber das hier schon
beginnt. Unterschiedliche Länder und man erkennt es ja an dieser Muschel, die dann als Wegweiser gilt. Für diesen Jakobsweg und das kann man dann manchmal auf der Straße sehen oder an Gebäuden oder als Schild irgendwo, wo es dann an der Straße als Wegweiser dann dient. Und diesen Weg kann man gehen bis zur Kathedrale.
Und wie lange hast du geplant?
Ich habe jetzt in Lüneburg nur 5 Tage und ich bin vor 2 Jahren bis Santiago de Compostela gepilgert, 10 Tage allein.
Mhm. Und das ist jetzt einfach ein anderer Abschnitt.
Und das ist jetzt einfach ein anderer Abschnitt. Das habe ich mir jetzt so in den letzten Wochen so spontan überlegt, dass ich dachte, oh, ich mache das mal hier oben im Norden. Warum denn nicht? So, man muss ja nicht immer irgendwo hinfliegen, sondern man kann ja auch hier einfach seinen kleinen Rucksack packen und gehen.
Absolut, absolut. Passt ja auch dazu. Einfach losgehen.
Ja.
Na, wünsche ich dir gutes norddeutsches Wetter.
Ja.
dass das dann eine schöne fünftägige Tour wird.
Bestimmt.
Ja. Geht's dann schon zurück nach Paris?
Nee, ich habe jetzt noch viel vor im Sommer. Ich habe jetzt auch noch einige andere Anfragen für Podcast. Ich habe auch noch ein ganz, ganz tolles TV-Projekt, das ich aber noch nicht erzählen darf. Freue ich mich schon total drauf. Und Frauenzeitschriften. Ich hatte auch viele Interviews noch für Frauenzeitschriften. Das ist natürlich jetzt auch ein Stück meiner Arbeit geworden mit diesen Interviews und Kooperationen. Viele fragen mich auch an, wobei ich da gar nicht so sehr ständig irgendwelche Links reinstelle. Das mache ich nämlich fast gar nicht.
Mhm.
Nur das, wo ich wirklich meine, da stehe ich voll hinter.
Mhm.
Das ist mir eigentlich sehr wichtig.
Das ist auch wichtig, ja.
Mein Ziel war es eigentlich, im Oktober wieder nach Paris zurückzukehren. Ich habe bis jetzt aber noch keine Wohnung. Ich hatte eine traumhafte Wohnung über Leute, die ich dort in Paris kennengelernt habe.
Mhm.
Zu einem auch sehr guten Kurs in einem wunderschönen Viertel in Passy, wo ich ja die letzten Monate gelebt habe, und die Wohnung wird leider verkauft. Sehr schade. Und jetzt bin ich noch auf der Suche, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt jetzt das zu mir, was kommen soll. Ich bin jetzt nicht mehr so im Druck, dass ich denke, oh, ich muss jetzt aber, und wenn das so dann und dann nicht klappt, dann ist das eine Katastrophe. Nee, ich lasse jetzt fließen. Das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren.
Mhm.
Alles Gute kommt auf mich.
Es wird schon kommen, wenn es kommen soll.
Wenn es kommen soll, dann kommt's. Und wenn nicht, dann gehe ich eben erst im Frühjahr wieder nach Paris. Also da bin ich echt easy geworden.
Mhm. Kannst du auf dich zukommen lassen?
Kann ich auf mich zukommen lassen. Und ich habe mir eine tolle Base in Paris aufgebaut. Ich habe so viele tolle Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Ich weiß, wo was ist, wie ich mich zurechtfinden muss in Paris. Also ich liebe es einfach.
Mm-hmm. Deine Familie, deine langjährigen Freunde, deine Kinder, die haben jetzt ja sozusagen zwei Katrins kennengelernt. Also einmal die heile Familie und die Frau in diesem System und dann die Frau, die sich komplett neu erfunden hat. Du bist jetzt nicht mehr die Frau von. Wer würdest du sagen, bist du heute?
Heute bin ich einfach Katrin. Und ich habe einfach meine Bestimmung wirklich gefunden. Nicht nur durch die Blumen, sondern auch durch das Connecten von Menschen. Ich konnte schon immer gut auf andere Menschen zugehen.
Ja.
Das war eigentlich schon immer was mir gelegen hat, Menschen zu verbinden. Und es ist jetzt alles positiv besetzt. Die Menschen kommen jetzt auf mich zu. Auch in Paris. Mich haben dann Frauen angesprochen, die sind dann auf mich zugekommen. Die haben gesagt, bist du die Katrin aus Paris? Die haben mich dann erkannt. durch Insta, und ich habe mich so gefreut. Und
ach, schön.
Oder jetzt auch in Lübeck oder Hamburg. Einige Frauen erkennen mich, sprechen mich an, und da freue ich mich so drüber, dass da so was Positives draus entstanden ist. Und
und so eine große Community.
Ja, ich glaube, ich bin echt bei mir jetzt angekommen, dass ich mit mir sein kann, dass ich mir ein Business aufgebaut habe, dass ich fest verwurzelt mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, dass ich aufgefangen bin und vor allen Dingen durch mich selbst.
Ja. Welcher Ratschlag würdest du sagen, hat dir bis hierher, wenn du die letzten 6 Jahre reflektierst, am meisten weitergeholfen?
Welcher Ratschlag? Ja, dass ich lernen muss, endlich allein sein zu können. Dass ich mein Zuhause bin.
Mhm.
Das habe ich nie gecheckt. Ich dachte, na, was erzählen die denn?
Ja.
Was soll denn das bedeuten?
Wichtiger Punkt, ne? Ja.
Was soll das heißen? Und und ich musste das erst ganz hart lernen.
Mhm. War eine ganz harte Schule.
Ja.
Worauf bist du am meisten stolz?
Dass ich so eine tolle Familie habe.
Mhm.
Das ist für mich das Allerwichtigste. Und ja, dass ich bei mir angekommen bin.
Schön.
Mhm.
Schön. Kannst du auch stolz drauf sein. Ich würde jetzt bei dir gar nicht so sehr in die Zukunft blicken wollen, aber auf was freust du dich am meisten, was die Zukunft vielleicht für dich bereithält, was du jetzt noch gar nicht weißt, aber so von der Tendenz und von der Richtung her, ist es das Unbekannte, was einfach zu dir kommen wird, oder gibt es etwas, wo du wirklich sagst, jetzt mal in die Zukunft geblickt, da freue ich mich drauf.
Nee, ich habe jetzt endlich Vertrauen. Ich lasse jetzt fließen. Ich bin glücklich so, wie ich bin. Mhm. Und ich muss mich nicht mehr über einen Mann definieren. Und das ist ein ganz großer Gewinn. Ich muss heute nicht mehr einen Partner an meiner Seite haben. Mhm. Und das habe ich jahrelang gedacht, dass ich nicht vollständig bin. Mhm. Dass ich einen Partner brauche, dass ich ohne Partner nicht leben kann. Ist Bullshit. Aber das ist, wie gesagt, habe ich hart lernen müssen. Ich habe so einen tollen Kreis von Menschen um mich. Wenn ein Partner kommt, ist es fein. Mhm. Und wenn er nicht kommt, ist es auch fein. Ich habe ein wunderbares Leben und ich habe so viel Spannendes, was im Moment um mich herum passiert. Mhm. Das ist klasse. Das hätte ich mir nie im Leben erträumen können. Also das ist so eine Richtung angenommen hat. Und ich glaube einfach, dass es auch ist, weil man Lux lässt. Mhm. Ich habe Vertrauen, ich lasse los, ich lasse fließen und ich bin einfach positiv. Ich öffne mein Herz. Und ich gehe auf jeden Menschen gut zu. Ich habe meine Baustellen aufgeräumt in meinem Leben. Ich will keine Baustellen haben. Ich möchte jedem gut begegnen können. Mhm. Und offen sein. Mhm.
Das hört sich nach einer sehr, sehr guten Basis für ein künftiges, glückliches Leben an.
Ja, das habe ich ja schon.
Ja, genau. Ja. Und wenn du so weitergehen kannst, dann hast du sicherlich noch vieles Spannendes, was dir auch passieren wird und vieles Erfüllendes und Erfreuendes. Und ich werde dir auf jeden Fall folgen.
Ich freue mich.
Auf jeden Fall weiter deinen Weg begleiten und bin auch selber sehr neugierig und was für Ideen du so teilen wirst und ja, wie du weiterhin deine Community inspirieren wirst. Es ist ein ganz großartiges Gespräch, Katrin. Vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für diesen Weg und auch großen Respekt und große Bewunderung für das, was du geleistet hast in den letzten Jahren. Ich freue mich sehr für dich, dass es so positiv ist und dass du jetzt auch so positiv weitermachen kannst. Und ich danke dir sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst.
Ich danke dir, liebe Mona. Schön, dass du da warst und schön, dass ich meine Geschichte teilen durfte.
Herzlichen Dank und alles Gute, liebe Katrin.
Danke für dich auch.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.